Herzlich willkommen zum Real Experts Podcast, der Podcast zur Transformation in Unternehmen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich spreche in diesem Podcast mit Top-Führungskräften und echten Experten, die in Unternehmen die Transformation voranbringen. In tiefgründigen Gesprächen schauen wir hinter die Kulissen und geben Einblicke, wie eine Transformation gelingen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Matthias Meyer-Punzak. Matthias bringt viele Jahre Erfahrung im IT-Management und auf CIO-Ebene mit und beschäftigt sich aktuell intensiv mit AI, Cybersecurity, Daten und Governance. Wir sprechen darüber, warum AI für Unternehmen weit mehr ist als ein neues Tool oder ein kurzfristiger Technologietrend. Denn mit dem schnellen Einsatz von AI entstehen auch neue Risiken. Beim Zugriff auf Unternehmenswissen, bei sensiblen Daten, bei Agentenarchitekturen und bei der Frage, wer welche Berechtigung haben darf. Ein zentraler Punkt unseres Gesprächs ist, viele AI-Initiativen scheitern nicht an der Technologie, sondern an fehlender Datenqualität, unklarer Governance und nicht ausreichend durchdachten Sicherheitsarchitekturen. Matthias zeigt auf, warum Unternehmen jetzt ihre Hausaufgaben machen müssen, wenn sie AI produktiv, sicher und verantwortungsvoll nutzen wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Matthias, herzlich willkommen hier im Podcast.
Hi Christoph.
Schön, dass du da bist und ich würde gerne am Anfang mit einer Einstiegsfrage einsteigen, wo du dich auch nochmal kurz vorstellen kannst. Wir wollen ja heute über das Thema AI sprechen, was wahrscheinlich bei vielen ein großes Thema aktuell ist in vielen Unternehmen. Und mal so ein bisschen abseits von Technologien schauen und mit dir auch schauen gemeinsam, was sind Themen, die meist vernachlässigt oder vielleicht etwas vernachlässigt werden und nicht so die Priorität haben. Da wollen wir heute drauf schauen. Erste Frage an dich wäre, warum bist du ein guter Ansprechpartner für AI? Und stell dich gern in dem Zusammenhang auch nochmal den Zuhörern vor.
Also wenn du heute in LinkedIn guckst, ne, da gibt's ja schon eine große KI-Bubble. Ja, da sind schon wahnsinnig viele Glücksritter unterwegs. Und ich glaube, dass es auch viele gibt, die sich mittlerweile auch in der Umsetzung und Anwendung mit KI relativ gut auskennen. Das ist halt leicht zugänglich. Warum bin ich jetzt der richtige Ansprechpartner für Themen in KI, aber rund um KI? Weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, um wie sieht eigentlich so eine Anwendung oder so eine Implementierung einer KI-Anwendung oder eines Agenten aus und warum könnte das nicht nur Innovation sein, sondern im Zweifel auch Risiko? Ich habe mich da in den letzten Jahren auch schon relativ früh mit dem Bekanntwerden von ChatGPT mit den Themen auseinandergesetzt. Ich habe bis vor kurzem relativ lange als CIO in einem mittelständischen Unternehmen auch relativ lange gearbeitet. Ich bin da jetzt seit ein paar Monaten raus und wir haben schon relativ früh angefangen, uns Überlegungen zu machen, Unternehmen KI in das Unternehmen zu bringen. Ich meine, um dann festzustellen, wir haben schon seit über 20 Jahren KI im Unternehmen. Du musst ja nur mal einen Spamfilter angucken, da ist auch KI drin, ja. Oder du guckst dir irgendwelche anderen Web-Application-Firewalls an, da ist auch schon KI drin, auch schon seit 10, 15, 15 Jahren. Also so neu ist das eigentlich gar nicht. Was ja neu ist seit einigen Jahren, ist das Thema generative KI, also Sprachmodelle, die relativ leichtgewichtig zugänglich sind für jeden Einzelnen. Mhm. Und um vielleicht nochmal meine Vorstellung nochmal rumzumachen. Mein Name ist Matthias Meyer-Punzak, ich lebe in Köln und ich bin originär Naturwissenschaftler. Und ich habe aber auch eine Erfahrung aus meinen früheren Berufsjahren aus einer Managementberatung. Was habe ich da gemacht? Ich habe IT- und Logistikstrategien ausgestaltet und am Ende umgesetzt. Und alles betrachtet war immer die Frage, make or buy. Ja, das heißt, das, was vor 20 Jahren schon eine Rolle gespielt hat, spielt heute eben auch noch genau die gleiche Rolle, eben aber mit unterschiedlichen Facetten.
Hm. Okay, schon mal vielen Dank dafür. Du hast ja schon AI erwähnt und dass es auch ein wichtiges Thema ist. Das sieht man ja überall, auch in den Unternehmen, auch wenn ich mit den Leuten spreche, ist das ein Riesenthema. Was denkst du denn, wo die Unternehmen da gerade stehen oder wo so allgemein der Stand ist? Ist es schon eine wirkliche Transformation oder ist es aus deiner Sicht noch so ein bisschen experimentieren und verproben?
Also ich komme mal wieder auf die LinkedIn-Bubble zurück. Wenn du in die LinkedIn-Bubble schaust, dann sind alle, wie sie da sind, sind mittendrin in der Transformation. Wenn du dir jetzt aber das Thema Technologie auch auf dem Gartner Hype-Cycle anschaust, dann sind wir gerade irgendwie da ganz oben auf der inflationären Erwartungshaltung und bewegen uns halt gerade auch schon runter in das Tal der Tränen. Das würde ich auch mitgehen. Also wenn man das in der Summe betrachtet, befinden sich die allermeisten Unternehmen momentan ziemlich genau da. Wenn man allerdings in das einzelne Unternehmen reinschaut, dann stellt man fest, dass Shareholders, es gibt ja immer Shareholder, Shareholder und damit auch der CEO mittlerweile schon immer noch eine relativ hohe und große Erwartungshaltung an die Wirksamkeit und an die Umsetzung von KI haben. Ja, und wenn man sich so mit anderen CIOs oder auch anderen Executives und Unternehmen unterhält, dann gibt es eigentlich auch schon hier und da echt ganz coole Use Cases, die auch schon einen passenden ROI bringen. Ja, da denkt man, oder da sehe ich eher so Customer Support Themen, ganz klassisch, oder auch Marketing, wo es so um Content Generation und auch viel mehr Automatisierung geht. Ja, also da gibt es schon echt coole Sachen, die auch mittlerweile einen ROI bringen. Aber das Ganze drumherum, das sehe ich mittlerweile nicht kritisch, aber das ist zumindest irgendwie so eine Art halbblinder Aktionismus.
Mhm. Mit drumherum meinst du die Themen Daten, Governance, Security, Management-System dahinter auch? Weil Technologie an sich ist ja da. Also man kann ja nicht sagen, dass Technologien irgendwie der Engpass sind, sondern das mit dem Drumherum, das sind ja andere Punkte, die du damit ansprechen möchtest.
Ja, also da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber was meine ich mit Drumherum? Also es gibt natürlich Themen, die sind echt naheliegend. Ne? Also ich hab Customer Support, Marketing, Content Generation, habe ich erwähnt, die sind echt naheliegend. Und wenn man das halbwegs vernünftig macht, dann kann man auch echt gute Cases halt auch umsetzen und dann auch zur Nachhaltigkeit bringen. Was ich mit Drumherum meine ist, dass man jetzt wirklich, habe ich den Eindruck, krampfhaft nach ganz vielen Use Cases sucht und dann im Zweifel auch bei 2/3 der Use Cases feststellt, das hat eigentlich gar nichts mit KI zu tun oder muss man nicht mit KI lösen oder kann man auch anders lösen. Ja, so. In allen Fällen, und das ist das, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, ist, dass man schnell an den Start kommt. Das ist ja heutzutage auch super leicht zugänglich. Ein ChatGPT, das machen meine 12- und 14-jährigen Söhne seit ein paar Jahren. Das ist total einfach nutzbar, total einfach zugänglich, wirft teilweise auch gute Fragen oder gute Antworten auch raus, auch Fragen, wenn man danach fragt. N8N als Beispiel, eine Workflow-Engine, da brauche ich einen halben Tag und ich bin jetzt kein Techie, ich bin zwar Naturwissenschaftler, aber kein Techie, da brauche ich einen halben Tag und habe einen passenden Workflow gebaut. Das heißt, das ist für die breite Masse an Nutzern verhältnismäßig einfach zugänglich. Und deswegen findet das halt Zugang in Unternehmen. Und ehe du dich versiehst, hast du da halt Prozesse gebaut, die außerhalb irgendwelchen, sagen wir mal, regulatorischen Frameworks sich bewegen. Dann sind wir relativ schnell bei den Themen halt Governance. Wir sind relativ schnell bei den Themen Data, weil eben viele auch feststellen, ich habe jetzt einen tollen Workflow, aber die Daten passen ja gar nicht. Mhm. Und nach hinten raus, mein Fokusthema in den letzten Monaten ist das Thema Security rund um AI-Architekturen.
Mhm. Was denkst du, wo die Unternehmen da stehen? Also kommt ja klar raus, du sagst es ja auch, dass Unternehmen sich neben diesen Technologien auch genau damit beschäftigen müssen. Wo kommen die Daten her? Wie sehen die Daten aus? Wie ist die Qualität? Wie ist die Governance dahinter? Wie ist Security? Da spricht ja quasi schon mal eine Empfehlung raus, so, ne? Auch darauf zu schauen und darauf zu achten. Aber was denkst du, wo die da stehen, die Unternehmen? Oder wo nach deiner Einschätzung?
Also, was ich sehe und was ich glaube, ist, dass die Unternehmen, die vorher schon zum Beispiel Wissensmanagement als strategischen Eckpfeiler in einem Unternehmen als solchen verstanden haben und die jetzt, sagen wir mal, AI einsetzen, zum Beispiel um einen Wissensagenten zu implementieren, der über das spezielle Unternehmenswissen dann relativ gut Bescheid weiß, die sich einen Rack bauen, um das Wissen zugänglich zu machen. Also diese Unternehmen, die kriegen relativ schnell auch gute Ergebnisse. Aber der Großteil der Unternehmen, die sich, sagen wir mal, eine leichtgewichtige AI-Architektur gebaut haben, das ist ja alles gar nicht mehr so kompliziert. Ne? So, das könnte sogar ich. Mhm. Die werden wahrscheinlich relativ schnell feststellen, dass das Thema Daten oder dass das mit den Daten eben doch nicht so gut funktioniert. Also was meine ich mit doch nicht so gut funktioniert? Weil du brauchst erstmal Daten, die zugänglich sind, also du brauchst verfügbare Daten, du brauchst eine relativ hohe Qualität an Daten. Ich nutze gerne den Begriff der Konsistenz der Daten. Mhm. Ja, also ich meine damit, du hast zum Beispiel, du nutzt als Beispiel Microsoft Copilot, ja, und dann baust du dir schnell mit Copilot-Hilfe so schnell so 1, 2, 3 Agenten, die auch auf deine eigenen Daten, auf deine SharePoint-Daten etc. zugreifen, und dann stellst du fest, dass irgendwie da inkonsistente Arbeiten abgeliefert werden oder inkonsistente Aussagen rauskommen. Mhm. Und das liegt dann daran, dass du vielleicht Dokumente da drin liegen hast, das eine Dokument von vor 3 Jahren, das eine Dokument von heute, wo komplett unterschiedliche Aussagen drinstecken. Mhm. Was soll die KI denn dann für bare Münze nehmen? Also das wird dann relativ schnell festgestellt, und mit diesem, ich mach mal schnell AI und was da so technologisch leicht zugänglich ist, stellt man dann fest, eigentlich sind die Ergebnisse ja gar nicht so dolle und ich kann das gar nicht so wirklich und 100% nutzen. Hab dann vielleicht 10 Workflows gemacht oder 2 Cases und stelle dann fest, von den Workflows funktionieren vielleicht 3 wirklich sufficient und von den anderen beiden Use Cases vielleicht einer, der mir halbwegs vernünftige Aussagen halt rausspuckt. Ne?
Aber das ist ja gerade das Spannende in den Unternehmen, wenn Kontext und Daten, Informationen, Wissen, was vorhanden ist, ne, aus Historie, aus vielen Projekten, aus weiß ich nicht, Produktionsprozessen und so weiter, wenn die quasi in der KI auch genutzt werden können, liegt da ja wahrscheinlich die Chance drin und das große Potenzial, auch um AI richtig zu nutzen. Und da was, ja. Dann sieht aber die Realität anders aus, dass die Daten nicht so nutzbar sind, um den Effekt zu erzielen.
Also nimm noch mal SharePoint. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Du kannst natürlich auch richtige Racks bauen. Du kannst da auch richtig Geld und Zeit rein investieren, um die Daten vernünftig aufzuhalten, etc. etc. So klassische ETL-Strecken. Da kommt dann viel Technologie oder Ansätze auch ins Spiel, die du früher auch im Data Warehousing und Data Management genutzt hast. Aber dann nehmen wir das Beispiel SharePoint. Jeder hat dann irgendwie so ein bisschen sein OneDrive oder SharePoint, was er dann nutzt. Und du wirst feststellen, dass SharePoint eben oftmals eher so eine Art digital Rumpelkammer des Unternehmens oder des Einzelnen ist. Das Ding ist nicht aufgeräumt. So. Und das war in der Vergangenheit auch nicht schlimm, weil der Mensch, der das benutzt hat, der wusste im Zweifel irgendwie, wo er was findet oder wie er irgendwelche Suchmechanismen nutzen kann, um dann zumindest innerhalb der Kürze der Zeit bestimmte Informationen zu finden. Das mag jetzt scheinbar einfacher zu sein, aber es kommt zum Teil echt nur Grütze daraus.
Mhm. Ja? Ja, das haben wir ja schon bei Enterprise Search Projekten auch gesehen, dass wenn die Daten hinten nicht stimmen, dass dann natürlich die Search auch Schwierigkeiten hat, vernünftige Ergebnisse anzuzeigen. Aber was spricht denn da für eine Empfehlung jetzt raus, die du jetzt mitgeben würdest? Also wenn man sagt, Daten sind wichtig, Daten sind da, aber die Qualität, Konsistenz passt vielleicht nicht so, wie man es braucht.
Ich meine, was kann man für eine Empfehlung aussprechen rund um das Thema Daten? Das ist, man kann das relativ generisch machen, oder kümmert euch mehr um eure Daten. Mhm. Ich meine, wo kommen wir her? Ja, wir haben gelernt, zum Beispiel den Faktor Mensch zu organisieren. Das nennt sich dann Human Resources. Ne? Wir haben auch gelernt, den Faktor Technologie zu organisieren. Das nennt sich dann IT. Das ist dann entweder die CIO-Rolle oder wenn es ein bisschen technologischeres Unternehmen ist, ist es die CTO-Rolle. Aber ich habe in kaum einem Unternehmen bislang in einer ähnlichen Größenordnung das Thema Faktor oder den Faktor Daten behandelt sehen, ja. Daten ist gefühlt immer noch oder in den allermeisten Fällen immer noch, das verwalten wir so nebenbei, ja. Und wenn du nochmal zurückdenkst, das ist ja 15 Jahre her, wo der Begriff Big Data als Marketingbegriff dann durch die IT und sonstige Unternehmenswelt getrieben wurde. Und alle irgendwie wollten aufspringen, Big Data, Data Lake, Technologien etc. etc. Dann hat man auch jedes Unternehmen, man muss ja auch immer eine Story erzählen, ganz viel Geld rein investiert in, sagen wir mal, nicht unbedingt Data Warehousing, das hatte man in der Regel vorher schon, sondern so klassische Data Lake, was machen wir eigentlich mit den ganzen Daten? Und das eine oder andere Unternehmen hat tatsächlich mit diesen vielen Daten auch neue Geschäftsmodelle bauen können. Zum Beispiel Windkraftturbinen oder so. Du hast halt Sensorik angemacht, konntest mit diesen Daten besser umgehen, konntest irgendwie ein bisschen predictive da unterwegs sein und das Thema Maintenance besser spielen. Also es gab durchaus oder gibt es auch immer noch Geschäftsmodelle rund um das Thema Daten. Aber die allermeisten, ich meine, vor 15 Jahren haben sie schon gesagt, Data is the new oil, ne? So. Aber die allermeisten haben dann Technologie dann umgesetzt, um dann festzustellen, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann irgendwie ein paar Jahre später dann sagen, ah nee, können wir ja nicht so viel mitmachen. Und von daher, dann ist dann schnell wieder so ein Technologiethema. Ja, dann sitzen da wieder 1, 2 ITler, die dann so ein Data Lake und ein paar ETL-Strecken und weiß der Geier was für Sachen da rein implementieren. Aber da liegt das denn. Ja, und wird eben auch nicht weiter bedient oder weiter gemanagt. Ne?
Ja. Okay, also würdest du sagen, Daten ist auf jeden Fall erstmal das Erste, was wichtig ist oder worauf man auf jeden Fall achten sollte oder das angehen sollte, um AI auch in dem Potenzial zu nutzen, wie es theoretisch möglich wäre.
Ja, absolut. Ich meine, du musst dem einfach eine andere strategische Wichtigkeit geben und nicht nur schaust du in IT-Strategie und Unternehmensstrategie-Präsentation, dann steht da ganz oft Daten. Aber wenn du in die Organisation schaust, dann wirst du da nicht plötzlich in der eigene Organisationseinheit haben, die sich um das Thema Daten kümmern. Wir haben das nicht gelernt. In den USA gibt es viele Unternehmen, die haben es gelernt, mit Daten und mit auch großen Mengen an Daten richtig umzugehen. In Deutschland ist das nicht stark ausgeprägt.
Ja. Umgehen ist ja dann auch ein Folgethema, gerade mit sensiblen Daten, mit wichtigen Unternehmensdaten, die für dein Unternehmen wichtig sind und auch vielleicht im Wettbewerb unterscheidend sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ja da auch nochmal eine Dimension reinkommt Richtung Security, Datensicherheit. Was passiert mit den Daten? Mit welchen Technologien arbeite ich? Wo sind die Daten? Wer greift darauf zu? Hat ein Berechtigungsthema natürlich, hat aber auch allgemein ein Security-Thema, dass wenn sensible Unternehmensdaten dort verarbeitet werden, was im Zweifel damit passieren kann. Wie ist denn dein Blick darauf, auf das Thema Security und Datensicherheit?
Ja, sehe ich total kritisch. Und mal losgelöst von der Frage, ob jetzt Daten in einem Unternehmen als besonders sensibel gekennzeichnet sind, ob es personenbezogene Daten sind, das funktioniert in den allermeisten Unternehmen mittlerweile ganz gut. Es gibt ja regulatorischen Druck, der dahinter steht. Aber mal losgelöst von dieser Frage, wenn du heute die Daten richtig, also gute Daten gut nutzen willst im Sinne von Automatisierung, dann bist du relativ schnell bei so klassischen, und das würde ich mittlerweile auch schon fast als Commodity bezeichnen, AI oder agentische Architekturen. Du hast halt in der Regel das MCP-Protokoll, was du da irgendwo verwendest. Du hast RAG-Bausteine, du hast klassische transaktionale Systeme und so weiter und so fort, die du dann miteinander kombinierst und verknüpfst. Und mittendrin steckt dann der eine oder die AI-Agenten. So, diese AI-Agenten, weil sie ja viele Aufgaben erfüllen sollen, haben in der Regel viele Rechte, weil sie ja auch viele Aufgaben zu erfüllen haben. So, die haben in der Regel mehr Rechte, als sie jemals ein Mitarbeiter im ganzen Unternehmen hatte. So, und jetzt stell dir mal vor, dieser Agent wird kompromittiert. Der Hebel, was dann passieren kann, ist unfassbar viel höher, als wenn heute ein einzelner User oder sein E-Mail-Account kompromittiert wird. Ja? So. Und das muss man sich einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Aus meiner Sicht ist das, diese Risiken, denen wir gerade begegnen, und teilweise merken wir das noch nicht einmal, weil wir nicht sofort den Impact sehen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber diese Risiken sind aus meiner Sicht fast schon AI, Agenten, Architektur immanent. Weil sie eben in der Architektur des Agenten stecken. Der Agent, der wie die Krake mitten in der IT-Infrastruktur des Unternehmens steckt und in der Regel viele, viele Berechtigungen und Zugriffsmöglichkeiten hat. Und wird der kompromittiert? Und das Thema Kompromittierung, ne? Also wir sprechen von immer noch klassischen Angriffsvektoren. Ja, so klassische Angriffsvektoren hier, ich kann Denial of Service machen, ich kann Zero-Day-Exploits ausnutzen, ich kann dies machen, ich kann SQL-Injection, also alles klassisch. Also ein paar sind dazu gekommen, zugegebenermaßen, wie zum Beispiel Prompt-Injection, das ist halt klassisch Chatbot oder AI-Agent spezifisch, ne? Wo man halt oder eine bestimmte Art und Weise einen Agenten oder ein Chatbot zu kompromittieren. Also auf der Seite hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel getan. Aber was ich meine, ist die Wirkung hinten raus. Wenn der kompromittiert ist, dann hast du plötzlich ein riesengroßes Problem. Und auf dieses riesengroße Problem, ich hatte vorhin mal erwähnt, wenn du zum Beispiel eine Managementberatung bist, die schon seit Dekaden einen großen Fokus auf Wissensmanagement legt, weil natürlich die großen Beratungen ihre Junioren da sitzen haben, die dann schnell für den Senior eine Präsentation zusammenbauen sollen oder bestimmte Insights generieren sollen zu alten Fällen, die ähnlich den aktuellen oder im aktuellen Projekt sind, dann haben die in der Regel schon relativ früh dieses Wissen sehr strukturiert gehabt und auch dieses Wissen sehr strukturiert zugänglich gemacht über AI-Agenten. Es gibt da sehr prominente Fälle, die sind noch keine 2 Monate her, dass große Managementberatungen von einem Whitehacker-Unternehmen aus UK kompromittiert wurden. Die wurden innerhalb von der erste Fall innerhalb von 2 Stunden ist der Angreifer da reingekommen und hat Zugriff auf unfassbar viel Wissen und auf unfassbar viele Daten dieser Managementberatung bekommen. Und zwei Perspektiven dazu. Perspektive Nummer 1, das sind ja Leute, also diese Managementberatungsleute, die auch sehr gut in Technologie sind, die wissen eigentlich, wie sowas geht. Und trotzdem sind da Lücken da, die ein Externer innerhalb von 2 Stunden gefunden und genutzt hat.
Ja.
Und die zweite Perspektive, das ist dann öffentlich geworden, weil der Whitehacker das, nachdem er die Managementberatung informiert hat, öffentlich gestellt hat. Und 2 oder 3 Wochen später, wo eigentlich jeder die Chance hat oder hatte, selber nochmal zu gucken, habe ich alles richtig gemacht, trifft fast alle anderen großen Managementberatungen genauso. Da hat es auch nur kurze Zeit gedauert, dass der Angreifer da rein ist. Und auch da, die wissen eigentlich nicht eigentlich, die wissen, was sie tun, also die Verteidiger. Und trotzdem ist der Angreifer reingekommen und hat einen Zugriff gehabt auf die, ich will mal, die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens.
Ja, auf das essentielle Wissen.
Und das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, das finde ich schon bedenklich.
Woran fehlt es? Also was braucht es, um das im Griff zu haben? Weil wir haben ja gesagt, am Anfang so Experimentierstatus, da befinden sich noch viele Unternehmen. Da kann ich mir vorstellen, dass sie das noch so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, vielleicht nicht ganz den Fokus darauf haben, wie sichere ich meine Daten, wie sichere ich Zugänge, wie sichere ich die Berechtigung, woher weiß ich, welche Agenten hier eigentlich was tun und so weiter. Mag ja für die Phase vielleicht auch okay sein, weil es da nicht ganz die hohe Kritikalität hat. Aber wenn es dahin kommt und man will das wirklich fundiert, nachhaltig nutzen und auch skaliert im Unternehmen, dann muss ich mir ja Gedanken machen, dann muss ich ja irgendwie ein System aufbauen, Rollen schaffen, Verantwortlichkeiten schaffen, die genau da den Blick drauf haben und das auch im Griff haben am Ende.
Ja, absolut. Ich meine, das sind die alten Themen. Die sind ja jetzt nicht neu. Die sind ja heute nicht neu, dass wir mit Berechtigungen vernünftig umgehen müssen. Aber der Impact war vor 5 oder vor 10 Jahren noch nicht so groß. Da ist das Thema, also ich kenne mich aus mit SAP-Berechtigungskonzepten und ich habe auch mit anderen CIOs gesprochen, auch zu diesem Thema. Und wir haben noch kein Unternehmen gesehen, wo das wirklich extrem straff und griffig funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn es nur der Punkt ist, dass in einer gewissen Übergangsphase jemand verlässt das Unternehmen, jemand kommt neu dazu, etc., dass man da ein bisschen Unschärfen im System hat. Aber diese Unschärfen, die reichen in der Regel ja schon. Ne? Der AI-Agent ist ja irgendwie auch kein Mitarbeiter, eigentlich schon, aber das ist ja nicht ein Mitarbeiter, dem man jetzt ein eingeschränktes Paket gibt, sondern das ist auch nicht ein normaler Mitarbeiter, das ist ja so ein fleißiger, schneller Praktikant, so immer so, der allerdings mit einem Generalschlüssel ausgestattet ist. So muss man sich das vorstellen. Ja, der hat dann auch nicht den gesunden Menschenverstand, der nicht nochmal eben sagt, so, oh, ich glaube, das geht jetzt nicht und ich muss jetzt irgendwie da anders agieren und zack, hast du ein Thema. Aber wie geht man damit um? Die Themen sind nicht neu, aber ich glaube, man muss sie mit deutlich mehr Fokus und mit im Zweifel auch deutlich mehr Geld und Ressourcen versehen, damit das wirklich wasserdicht ist. Auch da lassen sich Technologien finden. Aber wenn du in dem Gateway beispielsweise, was du dann zur Absicherung nutzt, deine Berechtigung nicht wirklich monitorst und hinterher bist und auch regelmäßig kontrollierst und anpasst und sicherstellst, dann hast du ein Problem. Und ich glaube nicht, dass es heute viele Unternehmen gibt, die das Thema Berechtigung so scharf unter Beobachtung haben. Das kann ich nicht vorstellen. Aber das muss man tun. Genau das muss man tun.
Ja. Und das potenziert sich ja. Zum einen die Datenmenge, die auf die zugegriffen wird, ist größer, na, weil es irgendwie generischer ist, worauf die KI zugreift. Und auf der anderen Seite von diesen fleißigen Praktikanten gibt es ja nicht nur einen, sondern da gibt es ja vielleicht 10 pro Mitarbeiter. Na, dann habe ich so viele Agenten zu laufen im Unternehmen, vielleicht noch auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Technologien versteckt, weil jeder Plattformanbieter bringt seine eigenen Agenten und Agententechnologien mit. Und dann fangen die alle an, rumzuschnüffeln und Informationen abzugreifen. Und mal abgesehen davon, was vielleicht Mitarbeiter auch noch in die KI selber hochladen und reingeben. Ne?
Da, Christoph, da hast du nämlich den Punkt. Ne? Also wir reden dann von den, sagen wir mal, 100 Agenten. Das sind dann die 100 Agenten, die wir dann kennen.
Ja.
Ja. So.
Kommen und Schattenagenten dazu.
Und dann kommen die sogenannten Schattenagenten. Auch da ist das Thema ja nicht neu. Stichwort Schatten-IT. Ich war immer als IT-Verantwortlicher eigentlich kein, ich fand das nicht schlimm, Schatten-IT, solange sie sich in bestimmten Regeln oder in bestimmten Regelwerken sich bewegt haben. Aber davon rücke ich mittlerweile ab. Warum? Oder was passiert gerade? Vielleicht betrachten wir es mal von da aus. Das, was in der Vergangenheit über Schatten-IT schon passiert ist, da ging halt der Business-Verantwortliche auf Konferenz und der kam nicht mit einer Idee wieder, sondern der kam schon mit der fertigen SaaS-Lösung wieder, hatte irgendwo eine Kreditkarte durchgeratscht und die war halt dann einfach da. Also das fand ich aus IT-sicherheitlich noch nicht so hundertprozentig kritisch. Aber wenn heute schon das halbe Unternehmen sich dazu befähigt sieht, NNN zu nutzen oder irgendwelchen anderen Krempel zu nutzen, dann ehe du dich versiehst, hast du Workflows da am Start oder so Workflows, also so Low-Code oder No-Code-Plattformen, aber auch über das Thema, das ist der nächste Punkt, White-Coding. Das heißt, jeder kann heute KI oder AI dazu nutzen, selber Code zu schreiben und selber Software zu entwickeln. Und jetzt stell dir das mal vor, jeder zweite Unternehmen fängt an, Software zu entwickeln. Ne? Und die ist plötzlich in einer bestimmten Ecke in deiner Infrastruktur drin. Am besten noch, ich habe da ja drei APIs, ich binde die mal an und die APIs schlängeln sich durch irgendwelche Datenbanken durch, dann hast du gerade Vollalarm. Also ja, wir haben selbst wenn wir heute AI-Infrastrukturen oder AI-agentische Infrastrukturen bauen und wir machen das nur im strengen, mit einer strengen Governance, selbst das ist schwierig. Da musst du, habe ich eben schon gesagt, du musst auf das Thema Berechtigung achten. Ja? Aber selbst dann ist es schon schwierig. Und dann kommt halt das Thema hinzu, dass jeder zweite im Unternehmen, ich überspitze jetzt ganz bewusst, dass jeder zweite im Unternehmen selber Software baut und die dann irgendwo reinsetzt in die IT-Infrastruktur. Das heißt, du musst eigentlich, die insgesamt Governance und das insgesamt Framework, das Governance Framework für ein Unternehmen eigentlich deutlich enger zu holen. Ja, so. Und dann wird wahrscheinlich jeder sagen, wo bleibt denn dann die Innovation? Ich möchte innovieren, das geht doch dann alles nicht. Ja, du musst halt so ein Trade-off finden zwischen innovieren und damit nicht komplett auf die Nase zu fallen.
Ja.
Und das passiert, weil eben drüber gesprochen, der Hebel dessen, was passieren kann, der potenzielle Schaden, der ist halt gigantisch höher, als er das früher war.
Ja. Wen siehst du da maßgeblich in der Verantwortung in Unternehmen? Sind es die CIOs? Ist es eine Kombination aus anderen Rollen? Es hat ja.
Also in erster Linie, Christoph, ist es der CEO. Ja, so. Solange der CEO macht in der Regel Druck, wir wollen Kosten senken, wir wollen Effizienz eben, das ist ja auch alles okay. Aber wenn der CIO, kann er auch machen, ich meine, dafür ist der CEO. Aber wenn er zu stark die Rolle spielt, das kann doch alles nicht so schwer sein. Ich habe das doch selber gemacht, das geht doch. Ja, und dann irgendwelche Sachen dann durchdrücken. Dann wird er die Ergebnisse in negativer Hinsicht, wird dann eine gewisse Zeit später feststellen und spüren, weil nämlich Daten abgeflossen ist, weil die Vulnerabilität höher geworden ist, weil vielleicht eine Ransomware-Attacke dann besser reingekommen oder durchgeführt werden konnte. Oder weil vielleicht sogar ein Prozess oder eine Infrastruktur, die halt nicht vernünftig in Anführungsstrichen implementiert wurde mit Monitoring etc., dann irgendwann um die Ohren fliegt und gar nicht mehr funktioniert. Das kann dann alles passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist immer höher. Aber zurück zu der Frage, was muss man im Unternehmen machen? In erster Linie ist der CEO gefragt. Ja. Und dann natürlich die Leute, die mit Technologie und mit Daten umgehen. Und wenn es noch niemanden gibt, der mit Daten umgeht, braucht es halt einen, der mit Ressourcen und Leuten ausgestattet wird, mit Daten vernünftig umzugehen. Das kann der CEO sein, das kann der CTO sein, das kann jemand anders aus dem Business sein. Ne? Das kommt immer auf das Unternehmen an, wie man das am besten zusammensteckt. Ne?
Ja, also du musst die Kompetenzen ja in der IT beim CIO aufbauen für Data, für AI Security, AI Governance und so weiter. Ne? Also der CIO an sich muss das auf dem Schirm haben, aber er muss die Kompetenzen schaffen und die Skills schaffen natürlich, um das zu haben. Ich sehe ja nochmal eine andere Komponente auch, das Thema Mensch, Adoption, Enablement, Change auch bei den Menschen in den Köpfen natürlich, ne? Also diese Leichtfertigkeit, wie man AI nutzt, natürlich auch auszustatten mit einem Bewusstsein dafür, was die Leute da eigentlich in der AI tun. Also jetzt nicht unbedingt jetzt im Sinne von, was werden da für Fake-Inhalte erstellt und was wird daraus generiert und wie verarbeite ich das, sondern wirklich auch, mit welchen AI-Technologien arbeite ich, sind die autorisiert in meinem Unternehmen, ist dann eine entsprechende Governance dahinter und darf ich mit denen quasi alles machen, was ich mir gerne vorstelle oder machen möchte. Und da sehe ich auch ein Enablement natürlich auf der menschlichen Seite bei den Mitarbeitenden, die natürlich da auch also ihre Verantwortung übernehmen müssen, ne? Und das muss der CIO oder es muss auch die HR-Abteilung oder Führungskraft natürlich auch mit auf dem Schirm haben.
Also absolut, absolut und ein total wichtiger Punkt. Ich würde das Thema Technologie und ich würde das Thema Security, also das Thema Governance, entsprechende Security Frameworks bauen, das würde ich schon in eine Verantwortung stecken, weil es halt sehr naheliegend und sehr griffig ist aus meiner Sicht. Mit dem Thema Daten kann man ein bisschen anders umgehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn es darum geht, wie enablen wir die Menschen im Unternehmen mit dem Thema AI? Und dann gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns an, wo wird AI überhaupt überall Wirkung zeigen? Nämlich überall. So, das heißt, jede Führungskraft ist am Ende gefordert, da mitzugehen, Begeisterung zu zeigen für diese Themen, für die Möglichkeiten, die dahinter stecken, aber eben auch die Sinne zu schärfen, ja, dass man nicht immer aufs Innovationsgaspedal drücken kann, sondern dass es da bestimmte Regeln gibt, an die man sich halten muss. Und da sind wir wieder beim CIO oder ähnlich, der dann für Technologie, robuste Technologieumsetzung steht, der für die Anwendung der richtigen Governance steht, des richtigen Security Frameworks etc. etc. Also ich sage nicht, dass nicht eine Führungskraft außerhalb der IT oder ein Mitarbeiter nicht auch eine Software selber coden kann, aber er muss wissen, wie er dann damit umgeht und wie er das macht und wie er im Zweifel auch eher mit Hilfe anderer sicherstellen kann, dass es den Regeln gehorcht, dass es sicher ist, dass es auch compliant ist.
Ja, das wird gar nicht anders funktionieren und es muss so sein. Also man sieht ja gerade den Trend, dass Unternehmen viel stärker AI-driven werden. Also man kann sich kaum noch Bereiche vorstellen, in denen AI nicht zum Einsatz kommen kann und wird. Na, also da gehe ich fest von aus. Und dann muss natürlich sowohl die technologische, aber auch die menschliche Kompetenz, die Skills da sein, das entsprechend zu nutzen. Und das ist natürlich ein Riesenfeld, ne? Wenn du eine Organisation mit mehreren tausend Mitarbeitern bist, das so zu etablieren in dieser Breite, in dieser Skalierung, dann ist das natürlich schon eine große Aufgabe. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch ein großes Potenzial, wenn du es schaffst, alle in diesen Modus zu bringen, AI ganz intuitiv zu nutzen für die tägliche Arbeit, dann entsteht da natürlich auch ein Riesenpotenzial daraus. Es gibt ja jetzt auch, bin mir gar nicht sicher, ob es eine Verpflichtung ist, aber die ISO 42001, quasi das Management-System für den Betrieb und die Governance von AI, was ja auch aus dem EU-AI-Act entstanden ist, wo Unternehmen auch quasi dazu kommen müssen, so ein System aufzusetzen, so wie man das eben für Qualitätssicherung hat, Qualitätsmanagement, wird es das auch für AI geben. Und ich glaube, es soll nächstes Jahr dann irgendwann ab Mitte nächsten Jahres fix verankert sein und gelten. Aber da sind die Unternehmen schon gezwungen, auch dieses Managementsystem oder diese Strukturen zu schaffen, um da eine entsprechende Kontrolle drüber zu haben und das auch strukturiert anzugehen.
Ja, absolut richtig. Also das schafft halt einen gewissen Druck auf die Notwendigkeit und ein bisschen mehr Awareness. Aber am Ende wird dir auch so ein Managementsystem nicht helfen, deine Systeme sicher zu machen und deine Daten gut zu machen. Ja. Und wenn es nur um ein paar, sagen wir mal, Pflichten oder Regeln aus dem AI-Act geht, das kann man auch mit, gerade für einen Mittelständler, mit gesundem Menschenverstand zusammenbauen. Also da muss man nicht jetzt gerade immer direkt einen Regelkatalog haben. Das geht dann schon. Aber ich bleib dabei. Stand heute ist das Thema Security und das Thema Data und dann in Summe betrachtet Governance rund um das Thema AI nicht besonders stark ausgeprägt in Unternehmen, weil alle wollen schnell innovieren oder die allermeisten zumindest. Und die Erwartungshaltung vom CEO ist, dass man eher die Kosten anschließend, aber unmittelbar senken kann und nicht erst nochmal riesengroße Investitionen tätigen muss, die vielleicht erst ihren ROI in 3 Jahren haben oder so. Und da muss man halt gucken, wie man das am besten macht. Also, ne?
Ja, ich meine, das ist eine Aufgabe. Man will ja auch nicht zum Bremser werden oder zum Schwarzmaler werden, ne, indem man auch mal auf die Risiken hinweist, die es nun mal gibt, sondern man will das ja auch unterstützen, dass diese Entwicklung stattfinden kann in den Unternehmen. Aber es ist halt einfach die Aufgabe der CIOs vor allem, ne, so wie du es gesagt hast, da einen Blick drauf zu haben und sich darüber Gedanken zu machen, wie ich das natürlich gestalten möchte für die Zukunft. Ne? Gerade wenn ich dann aus diesem Experimentierstadium raus bin und das wirklich fundiert strategisch nutzen möchte, dann brauche ich natürlich auch die Strukturen dahinter. Na, dass es Hand und Fuß hat und eben ich nicht wie so ein Beratungsunternehmen dann auf die Nase falle und solche Fälle passieren, na, wo Daten abfließen, wo Dinge passieren, die ich am Ende nicht mehr im Griff habe, nicht kontrollieren kann und wirklich ein wirtschaftlicher Schaden für das Unternehmen daraus auch entsteht.
Ich hab mit ein paar anderen CIOs genau diesen Fall der kompromittierten Managementberatung diskutiert und gesagt, was kam so eine Aussage, die ich irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen kann, so, ja, da ist doch nichts passiert. Das war noch ein Whitehacker und anschließend haben sie die Lücken geschlossen. Hm. Ja, sie denken alle, dass nichts passiert ist. Aber wenn der Whitehacker schon so einfach reinkommt, dann kommen da andere wahrscheinlich im Vorfeld auch schon einfach reingekommen.
Ja.
So. Und das heißt, vielleicht ist der Großteil der Daten schon weg.
Mhm.
Und jetzt auch da ein bisschen weiterdenken. Ja? Wenn du dir überlegst, was zeichnet die deutsche Industrie oder die deutsche Wirtschaft heute aus, dann ist es ja nicht ein niedriges Arbeitskostenniveau. Das ist es ja nicht. Das ist auch, sagen wir mal, nicht das geringe Maß an Bürokratie. Aber was wir schon haben, was uns schon immer noch auszeichnet gegenüber vielen anderen Unternehmen, unsere IT-spezifische IP, also Intellectual Property. Das heißt, unser Know-how, unser gesammeltes Know-how. So, und jetzt denken wir mal weiter. Die Unternehmen, die halt dieses oder ihr unternehmensspezifisches IP, ihre Kronjuwelen haben, die wollen sie natürlich auch mit AI besser nutzen.
Mhm.
Ja, dann machen die das und legen halt nicht einen extrem starken Fokus auf Governance, aber insbesondere Security. Und dann kommt jemand vorbei, ein anderes Land zum Beispiel oder vielleicht sogar ein anderes Unternehmen aus einem anderen Land und klaut denen das und die merken es noch nicht einmal. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Überleg mal, das ist eine Vollkatastrophe. Dann wird jeder sagen, ja, wir hatten doch früher auch schon unsere Daten, die lagen da noch auch, die waren doch auch immer gesichert und rauf und runter. Ja, wir sind heute immer noch von, sagen wir mal, dem Framework so sicher, also von den technologischen Einstellungen und Schutzeinstellungen immer noch so sicher wie vor 5 Jahren. Aber jetzt ist der Agent drin.
Ja.
Eben haben wir rauf und runter diskutiert. Das muss man sich einfach gut überlegen. Ja, wenn wir da nicht ganz schnell Gang runter oder Gang raufschalten, je nach Sichtweise, dann ist das echt schlimm für ganz viele Unternehmen.
Ja, ja. Genau, also sehe ich auch so und fasse das, glaube ich, auch gut zusammen. Soll aber trotzdem jetzt nicht den Mut nehmen oder die Initiative nehmen, irgendwie da trotzdem weiter dran zu bleiben und das auch für sich nutzbar zu machen als Unternehmen. Also wie gesagt, nicht zum Bremser werden, sondern eher zum Enabler natürlich, ne, um das auch gut und nachhaltig zu unterstützen. Weil da sehe ich auch eine große Chance natürlich auch drin für den CIO, für die IT-Abteilungen, da auch Unternehmensentwicklung zu fördern und zu unterstützen. Na, weil man ja auch Innovationstreiber damit wird, aber eben den Blick immer darauf haben, dass Daten, Governance, Security im Blick behalten werden und man auch Kontrollmechanismen schafft, Strukturen schafft, die das sicherstellen, dass man da nicht auf die Nase fällt damit. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas zu sagen, AI-Kontext in Unternehmen, wo du sagst, das wäre nochmal wichtig, da auch nochmal den Finger drauf zu legen oder darauf nochmal hinzuweisen, so aus deiner Erfahrung heraus?
Nee, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Aber meine Befürchtung ist, dass das dann doch immer oder dass es dann doch oft wieder nicht ausreichend gemacht wird. Aber die Gefahr ist ein Vielfaches größer. Aber ich glaube, wir beide sind uns einig und im Prinzip alle, KI oder AI ist keine Option. Ja, also wir müssen das machen. Wir müssen das auch als deutsche Unternehmen machen und besser, schneller als langsamer.
Mhm.
Aber am Ende werden die Unternehmen mittel- bis langfristig davon profitieren, die ihre Hausaufgaben machen. Und zwar, ich sag mal ganz bewusst, nicht in Technologie, das kaufst du ein. Und das,
ja.
Du nimmst entweder das oder das, also Stichwort Make or Buy, und dann machst halt Buy. So. Sondern die ihre Hausaufgaben machen, im Umgang mit Daten, also den Mehrwert über AI größer kriegen und Security, nämlich das, was wir da tun, ausreichend absichern, dass uns keiner den Stecker ziehen kann, und zwar richtig den Stecker, ja, mhm. Und das Ganze natürlich eingebettet in der vernünftigen Governance, ne? Alle werden sagen, machen wir doch heute alles schon. Und dann guckst du rein und sagst, nee. Und dann kommt einer vorbei und macht den Whitehacker. Im besten Fall.
Ja.
Zwei Stunden lang. Zwei Stunden.
Ja, naja, klar. Cloud hat es ja jetzt gezeigt, das haben die auch gelauncht, Cloud drüber laufen zu lassen und Sicherheitsstellen oder Sicherheitslücken zu finden, zu identifizieren und das auch wirklich in großer Anzahl. Ne?
Aber der Punkt ist jetzt nicht spezifisch auf, absolut richtig, aber der ist noch nicht mal spezifisch auf AI-Architektur. Der betrifft im Zweifel alles. Ne?
Genau.
Also insgesamt alles, die Vulnerabilität. Ja. Ist dadurch auch im Zweifel auch erhöht, ne? Wenn der Angreifer das in die Finger kriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Matthias, vielen Dank für die tollen Einblicke, für deine Insights zu dem Thema. Bist du ansprechbar zu dem Thema? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, würde ich gerne mal mit dir nochmal vertiefen, mich dazu austauschen, kann man dich wahrscheinlich über die bekannten Plattformen finden.
Ja, ganz und genau. Kontaktieren. Ja, im Zweifel immer über LinkedIn. Christoph, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mit dir mal ein bisschen über AI, Mensch, Daten, Technologie und Security zu besprechen. Also guter Talk.
Sehr gerne, sehr gerne. Und lass uns das gerne im Blick behalten und schauen, wie die Entwicklungen sind. Es geht ja rasend schnell. Ich glaube, in einem halben Jahr oder spätestens in einem Jahr, wenn wir uns darüber unterhalten, sind wir schon wieder ganz woanders. Aber es wird spannend sein, zu sehen, wohin sich das entwickelt, wie schnell sich das entwickelt, wie schnell die Unternehmen das adaptieren und wo wir in einem halben oder in einem Jahr bei dem Thema stehen. Vielen Dank, Matthias.
Absolut. Aber wir stehen in 6 Monaten ganz woanders, Christoph, ganz woanders. Dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Aber das heißt nicht, dass wir dann gleich auch in der Security ganz woanders sind. Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir bedienen. Und zwar in einer deutlich größeren Schärfe als in der Vergangenheit.
Ja, sehe ich auch so. Das würde ich gerne so stehen lassen. Vielen Dank, Matthias.
Danke dir.
Hat Spaß gemacht.
War mir eine Freude. Ich wünsche dir was. We'll be right back.